Ja, und zwar soll im Süden der Wüste Gobi praktisch eine Gold- und Kupfermine erschlossen werden. Das soll stattfinden unter der Führung von dem Bergbaukonzern Rio Tinto. Die machen das in einem Konsortium. Rio Tinto arbeitet da zusammen mit einer kanadischen Firma, die früher Ivanhoe hieß. Und der Präsident von Ivanhoe hat sich im Economist so geäußert, dass er gesagt hat, das Schöne an dieser Mine ist eigentlich, dass da keine Menschen sind, dass das Land flach ist, es gibt keinen Dschungel und es gibt keine NGOs. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den die da durchaus auch vertreten. Da soll halt eine sehr große Mine gebaut werden, um Gold und Kupfer zu fördern. Und diese Aussage von dem Chef von Ivanhoe ist halt leider auch nicht richtig, weil es gibt eben durchaus Leute, eben Nomaden, die da Viehzucht betreiben und die davon betroffen sind.
Ich wollte gerade sagen, also die Nomaden werden sich schön bedanken, wenn man ihnen das Menschsein abspricht.
Ja, genau. Das ist, aber es gibt ein bisschen eine Idee von dem Herangehen durchaus.
Wie ist das denn? Wenn man eine solche Mine baut, dann hat das ja zunächst mal in der Regel Folgen auf den Wasserspiegel, der ja dort besonders wichtig ist, auch gerade für die Nomaden, weil ja ansonsten ihre Herdenbestände nicht mehr weiter existieren könnten. Die leben ja davon, dass sie dort entsprechendes Weideland haben.
Genau. Und zwar ist es auch in dem Fall durchaus so, es gibt eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die ist gemacht worden, weil es ist so, dass praktisch dieses Minenprojekt, da geht man davon aus, dass das Erschließen etwa um die 13 Milliarden US-Dollar kosten soll. Und um die 900 Millionen will halt dieses Konsortium von der Weltbank bekommen und nochmal ungefähr 900 Millionen von der Osteuropa-Bank. Und um von denen Geld zu bekommen, mussten sie halt eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen. Und was wir jetzt, also eine Reihe von internationalen Umweltorganisationen gemacht haben, ist, dass wir uns diese Umweltverträglichkeitsprüfung angeschaut haben und dann eben eine Bewertung dessen nochmal vorgenommen haben, die wir an die Direktoren der Weltbank geschickt haben und die wir auch nochmal in unseren diversen Ländern praktisch an die Leute, die da mitentscheiden, schicken wollen. Weil wir eben festgestellt haben, es ist zwar so, dass das Konsortium sagt, also Wasser ist gar kein Problem, wir nehmen sozusagen fossiles, unterirdisches Wasser und da ist auch genug und das hat gar keine Auswirkungen, aber das legen sie halt nicht wirklich da in der Umweltverträglichkeitsprüfung, dass das genau so ist. Also sie sagen das, sie behaupten das erstmal, aber sie belegen es nicht wirklich.
Eine weitere Geschichte, die ich recht spannend finde, ich habe mir dann an den Rand geschrieben, da wird nicht nur gekleckert, da wird geklotzt. Die wollen ausschließlich und nur extra für den Minenbetrieb ein eigenes Kohlekraftwerk dahinsetzen. Mit welchen Folgen?
Oft hat man, dass das Bergbau irgendwo stattfindet, wo man einen Staudamm daneben hat, weil eben das sehr energieintensiv ist. Jetzt Wüste Gobi, kann man sich vorstellen, ist natürlich irgendwie mit Staudamm auch nicht so richtig einfach. Also soll da ein Kohlekraftwerk gebaut werden. Und zwar jetzt auch kein ganz kleines, sondern es geht um 750 Megawatt Kohlekraftwerk immerhin. Und eben eine unserer Bedenken ist, dass da nicht ernsthaft geguckt wird, was gäbe es denn an CO2-armen Alternativen, könnte man da nicht auch, also Wüste Gobi, könnte man da nicht auch mit Sonnenstrom zum Beispiel arbeiten.
Wie schaut denn da das Kohlescreening auf? Es muss doch normalerweise vorher festgestellt werden, wie hoch dann die Umweltbelastung ist.
Ja genau, und das ist eben auch einer unserer Kritikpunkte, dass das überhaupt nicht hinreichend geprüft wird.
Überhaupt
nicht.
Und
das auch ein Problem ist für die Weltbank, weil die hat ja jetzt in Doha gesagt, dass sie das alles so ernst nimmt mit dem Klimawandel und wie schlimm das alles sein wird, was ja auch vollkommen richtig ist. Also es wird ja auch gerade besonders arme Leute treffen. Und dass sie dann also praktisch ohne jetzt weitere besondere Prüfung da noch so ein Kohlekraftwerk möglicherweise durchwinkt, ist halt ein Punkt, wo wir sagen, das kann nicht sein, das darf nicht sein.
Was sagt denn eigentlich die Regierung in Ulaanbaatar zu all dem?
Also es gibt da durchaus unterschiedliche Positionen zu. Wir sind in der Mongolei gewesen und haben vor allem vor Ort festgestellt, das war allerdings auch noch vor den Wahlen, die im Juni stattgefunden haben, also letztes Jahr im Juni, da ist es so gewesen, dass die lokale Behörde gesagt hat, wir haben hier ganz viele Bedenken, wir bringen die auch vor und wir kriegen unheimlichen Druck aus Ulaanbaatar, dass wir jetzt dieses Projekt machen sollen und dass auch praktisch das Konsortium, wenn wir sagen, hier das und das und das sind Umweltfragen, die wir noch offen sehen, dann wenden die sich direkt an Ulaanbaatar und sagen, hier, da die machen uns Probleme vor Ort und regelt ihr das mal. Also so ein bisschen wenden sich an den großen Bruder und sorgen so dafür, dass sie ihre Genehmigungen bekommen. Es gibt jetzt mit dem Wechsel der Regierung durchaus auch Leute, die da ein bisschen eine kritischere Position haben. Aber insgesamt ist es halt, verspricht sich eine Regierung in Ulaanbaatar davon, dass es halt großes Einkommen für das Land generieren soll. was eben die Leute gerade vor Ort, die mit den negativen Auswirkungen zu tun haben, bei denen kommt A sowieso ganz wenig an und B haben sie dann auch noch die Probleme, die ganzen Umweltprobleme, die auf sie zukommen.
Nun müssen ja nun irgendwann Weltbank und auch gerade die angefragte Osteuropa-Bank sich entscheiden, ob sie das Ganze nur finanzieren oder nicht. Wann steht diese Entscheidung denn nun an?
Es ist so, dass die Weltbank eigentlich jetzt auf dem Plan hat, dass die Ende Januar darüber entscheiden wollen und die Osteuropa-Bank soll Anfang Februar darüber entscheiden. Wobei es eben schon auch so ist, dass wir von Gesprächen mit Leuten, die damit entscheiden, also eher so auf verschiedenen nationalen Regierungsebenen, es gibt durchaus Leute, die da auch Bauchschmerzen haben und die sehen, dass es einen Haufen ungeklärter Probleme gibt und dass es möglicherweise auch der Termin Ende Januar immer noch zu früh ist, um zu sagen, ja, das können wir machen.
Wie geht's jetzt für Sie weiter? Sie haben auch versucht, auf welche Weise den Widerstand gegen das Projekt zu unterstützen?
Also es ist so, dass wir halt zum einen versuchen eben diese Dinge auch in Deutschland in die Medien zu bringen, damit man einfach hier ein bisschen, also dass man es hier auch wahrnimmt, dass da was passiert. Und wir sind in Kontakt mit dem BMZ, also mit dem Entwicklungsministerium, die da mitentscheiden bei der Weltbank und versuchen die eben dahin zu bringen, dass sie nochmal auch unsere Forderungen aufnehmen und genauer hingucken und jetzt nicht das einfach durchwinken. Und wir werden da auch versuchen, mit dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag, die halt ihrerseits praktisch eigentlich das BMZ beaufsichtigen, mit denen nochmal Kontakt aufzunehmen und da zu gucken, dass die eben auch dem BMZ auf die Finger schauen, dass die nicht einfach irgendwas durchwinken, was eben problematisch ist.
Und wenn Sie das nächste Mal vor Ort sind, versprechen Sie mir, dass Sie dort immer noch ein freundliches Gesicht machen, auch dann, wenn Sie Tee mit gegorener Milch trinken.
Genau, das werde ich tun.